SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Florian Mayer. Guten Morgen. Das sind drei unserer Themen. Ärger in Wattgassen. Innenausschuss des Landtages beschäftigt sich mit Vorwürfen gegen Bürgermeister Greiber. Nach Telefonat zwischen Trump und Putin. Ukraine stimmt einer begrenzten Waffenruhe zu. Und Besuch in Syrien. Außenministerin Baerbock führt Gespräche mit Übergangsregierung. Das Wetter im Saarland heute. Weiterhin viel Sonne und trocken bei maximal 20 Grad. Nachdem die neue bürgerliche Mehrheit im Wattgasser Gemeinderat gegen SPD-Bürgermeister Greiber zuletzt mehrere Strafanzeigen und Beschwerden vorgebracht hat, befasst sich heute der Innenausschuss des Landtages mit diesen Vorwürfen. Die Wattgasser CDU hat im Vorfeld der Sitzung für zusätzliche Brisanz gesorgt und den beteiligten Behörden und Ministerien vorgeworfen, die Aufklärung zu verschleppen. SR-Info-Reporter Thomas Gerber berichtet.
Innen- und Justizministerium weisen die Vorwürfe zurück. Die Kommunalaufsicht, heißt es aus dem Hause Joost, mache ihre Arbeit, gehe den Beschwerden nach, fordere Stellungnahmen ein. Wobei allerdings klar sei, dass, wie bei ähnlich gelagerten Fällen aus der Vergangenheit, auch in der Causa Greiber die Staatsanwaltschaft Vorfahrt habe. Die allerdings hüllt sich in Schweigen, was wiederum in Wattgassen einen weiteren bösen Verdacht schürt. Hat das Justizministerium unter SPD-Frau Berg die ihr unterstellte Staatsanwaltschaft vielleicht ausgebremst, also Genossenfilz auf höchster Ebene? Heftiges Dementi aus dem Ministerium, das angeblich von der berichtspflichtigen Staatsanwaltschaft noch nichts vorliegen hat. Intransparenz, Untreue und möglicherweise gar Bereicherung werden Greiber in den Strafanzeigen vorgeworfen. Im Ausschuss wird heute nach SR-Informationen der Chef der Staatsanwaltschaft Stellung nehmen. Das Aktenzeichen des Ermittlungsverfahrens, das es offiziell ja gar nicht gibt, dürfte er dabei parat haben.
Der kriselnde Autozulieferer ZF stellt heute an seinem Stammsitz in Friedrichshafen die Bilanz für das vergangene Jahr vor. Beobachter rechnen mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Vor gut einem Monat hatten Medienberichte für Wirbel gesorgt, wonach ZF eine Abspaltung seiner Antriebssparte E-Division prüft. Dazu gehört auch das Werk in Saarbrücken. Ein Konzernsprecher erklärt hier jedoch, dass ein Verkauf der Sparte nicht geplant sei. Vielmehr solle sie auf mögliche Partnerschaften mit anderen Unternehmen vorbereitet werden. ZF will in den kommenden Jahren bis zu 14.000 Stellen in Deutschland abbauen. Im Saarland sollen bis Ende des Jahres zunächst rund 1.800 Arbeitsplätze wegfallen. 2020 wurde das Masernschutzgesetz bundesweit eingeführt. Es schreibt vor, dass alle nach 1970 geborenen Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden, einen Masernimpfschutz nachweisen müssen, beispielsweise auch in Schulen. Wie sieht's da im Saarland aus? SR-Info-Reporterin Jana Hiege hat bei den Gesundheitsämtern der Landkreise und des Regionalverbandes nachgefragt. Ergebnis: 544 Schüler können keinen vollständigen Impfschutz gegen Masern nachweisen.
Die meisten Schüler ohne entsprechenden Impfnachweis gehen im Regionalverband Saarbrücken zur Schule. Dort sind es 216. Mit 27 sind es im Landkreis Merzig-Wadern die wenigsten. Seit der Einführung des Masernschutzgesetzes vor 5 Jahren müssen Schüler zweifach gegen Masern geimpft sein. Die Schulen überprüfen, ob Schüler einen Impfnachweis haben. Liegt dieser nicht vor oder bestehen Zweifel an der Echtheit, müssen die Schulen das dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Aus Sicht der Ämter läuft das in der Regel reibungslos. Da die Schulpflicht vorgeht, werden keine Schulbetretungsverbote für Kinder ausgesprochen. Erziehungsberechtigte müssen aber mit einem Bußgeld rechnen. Im Saarland liegt das meist bei 250 Euro pro Fall. Viele Fälle klärten sich aber vorher, etwa durch nachträglich erbrachte Nachweise, Atteste oder Umzug.
Die Frauen in der Unionsfraktion im Bundestag fordern, dass die führenden Ämter in der Fraktion und in der künftigen Bundesregierung zur Hälfte von Frauen besetzt werden. Die Vorsitzende der Unionsfrauen Heil sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dabei gehe es unter anderem um den Fraktionsvorsitz und die Leitung von Ausschüssen. In einem Brief an die Fraktionsspitze heißt es, die Union im Bundestag stehe regelmäßig in der Kritik, wenn es um die Repräsentation von Frauen gehe. In den Arbeitsgruppen der CDU liegt der Frauenanteil bei rund 27%, in der CSU bei ca. 31%, die SPD kommt auf 49%. 30 Tage lang soll keine Energieinfrastruktur in der Ukraine und in Russland angegriffen werden. So lautet das Abkommen, das US-Präsident Trump nach Telefonaten mit dem russischen Präsidenten Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj mitgeteilt hat. Gleichzeitig schlug Trump vor, dass die USA die Energieanlagen der Ukraine übernehmen könnten, um deren Sicherheit gewährleisten zu können. Allerdings unterscheiden sich hierzu die Angaben. Während es laut den USA dabei um alle Atomkraftwerke ging, gab Selenskyj an, man habe nur über das russisch besetzte AKW in Saporischschja gesprochen. Mehr von US-Korrespondentin Nina Barth.
Nach dem Telefonat mit US-Präsident Trump schrieb der ukrainische Präsident Selenskyj auf X, er habe einem begrenzten Waffenstillstand mit Russland zugestimmt. Auch von der US-Regierung hieß es, die Ukraine habe sich bereit erklärt, Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur vorübergehend einzustellen. Am Vortag hatte bereits der russische Präsident Putin einem 30-tägigen teilweisen Waffenstillstand zugestimmt. Trump selbst erklärte auf seiner Online-Plattform Truth Social, das Telefonat mit Selenskyj sei sehr gut verlaufen. Das Gespräch habe dazu gedient, die Wünsche und Bedürfnisse der Ukraine und Russlands in Einklang zu bringen, um eine Waffenruhe zwischen den beiden Ländern zu erreichen. Wir sind auf einem guten Weg, so Trump. In den kommenden Tagen wollen die USA sowohl mit Vertretern der ukrainischen als auch der russischen Regierung im Nahen Osten über eine Ausweitung der begrenzten Feuerpause verhandeln.
Finnland bleibt das Land mit den glücklichsten Menschen der Welt. Das geht aus dem aktuellen Weltglücksbericht der Universität Oxford hervor. Auf den Plätzen 2 bis 4 liegen Dänemark, Island und Schweden. Deutschland verbessert sich leicht von Rang 24 auf 22. Am unglücklichsten sind den Angaben nach die Menschen in Afghanistan, vor allem Frauen. Der Weltglücksbericht bewertet die Zufriedenheit der Menschen anhand verschiedener Faktoren, wie etwa Gesundheit, Freiheitsgefühl oder die Wahrnehmung von Korruption. Die Behörden in der Türkei gehen weiter gegen den Oberbürgermeister Istanbuls İmamoğlu vor. Am Abend nach seiner Festnahme gestern ist sein Bauunternehmen beschlagnahmt worden. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Zuvor hatten tausende Menschen in der Türkei gegen die Festnahme İmamoğlu's protestiert, trotz offizieller Verbote. Sie werfen Präsident Erdogan vor, den Oppositionspolitiker ausschalten zu wollen. Die türkische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Uwe Lüb für SR Info.
Der Vorsitzende von İmamoğlu's Partei CHP Özel rief auf der Kundgebung zu Solidarität mit İmamoğlu auf. Trotz seiner Festnahme möchte die Partei ihn am Sonntag durch einen Mitgliederentscheid zum Präsidentschaftskandidaten bestimmen. Die nächste reguläre Wahl in der Türkei ist in 3 Jahren. Auch wenn İmamoğlu wieder freikommt, kann er vorerst nicht als offizieller Kandidat antreten. Vorgestern wurde sein Universitätsdiplom aberkannt. Ein Hochschulabschluss ist in der Türkei Voraussetzung für das Präsidentenamt. Die Polizei hat İmamoğlu gestern Morgen aus seinem Haus in Istanbul abgeführt. Auch rund 100 seiner Mitarbeitenden, Berater und städtische Beschäftigte wurden festgenommen. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Korruption und Terrorunterstützung.
Die Sicherheitsbehörden der Länder warnen vor neu entstandenen Neonazi-Jugendgruppen. Der Tagesspiegel und das ZDF berichten unter Berufung auf die Innenministerien, es gebe Hinweise auf Vernetzungen zwischen solchen Jugendgruppen und etablierten Neonazi-Strukturen und Kleinstparteien wie dem Nachfolger der NPD. Seit dem vergangenen Sommer haben sich den Angaben nach mehrere Gruppen im Netz gegründet, die über soziale Medien neue Mitglieder anwerben. Die Behörden warnen vor einer erhöhten Gewaltbereitschaft. Außenministerin Baerbock reist heute nach Syrien. Es ist ihr 2. Besuch in Damaskus seit dem Sturz von Machthaber Assad. Sie will sich nach eigener Aussage ein Bild der Lage vor Ort machen, denn nach den jüngsten Gewaltausbrüchen im Land stellen sich internationale Beobachter die Frage, ob die aktuellen Machthaber noch auf dem richtigen Weg sind. Aus Damaskus berichtet Christina Nagel für die SR-Info-Rundschau.
Es wird ein langer Tag für die deutsche Außenministerin. Ihr Programm in Syrien ist vollgepackt mit Terminen und Gesprächen. Sie will ein Gespür dafür bekommen, was sich im Land getan hat seit ihrem letzten Besuch. Die Gewaltausbrüche, die gezielten Tötungen von Zivilisten durch islamistische Kämpfer hätten massiv Vertrauen gekostet, betont sie. Die islamistisch geprägte Übergangsregierung müsse auch Verantwortliche in den eigenen Reihen zur Rechenschaft ziehen. Eine funktionierende Übergangsjustiz, so Annalena Baerbock, sei zentral für ein friedliches Zusammenleben. Zentral sind aber auch die Lebensbedingungen. 90% der Bevölkerung leben noch immer unter der Armutsgrenze. Weite Teile des Landes, auch des Stromnetzes, sind zerstört. Der Wiederaufbau eine Mammutaufgabe, die ohne Hilfe von außen nicht zu bewältigen ist.